SRF 1.
SRF 1.
Am Freitagvormittag. Wir Menschen, wir sind ja schon immer Jäger und Sammler gewesen. Heute vielleicht weniger Jäger, aber immer noch Sammler. Auch wenn wir zum Beispiel gerade an den Olympischen Winterspielen Medaillen sammeln. Aber die meisten von uns sammeln, glaube ich, einfaches Zeug. Oder Garten, Zwerge, Hosenknöpfe, Feuerwehrmodell, Lotto, bis her zu, ja, es gibt eigentlich nichts, was man nicht sammelt. Und die Sammlerei, die wird manchmal so gross, dass daraus sogar ein privates Museum entsteht. Habt ihr so eins? Dann meldet euch auf 0848 440 222 oder schreibt uns schnell ein Mail ins Studio via srf1.ch. In dieser Stunde reden wir mit vielen privaten Museumsbesitzern, unter anderem sogar mit jemandem, der extra für ihr persönliches Museum ein Haus gekauft hat. Eine spannende Stunde liegt vor uns und der, der euch da quasi eine Führung gibt durch die vielen Schweizer Privatmuseen, der Stefan Siegenthaler. Guten Tag! Rod Stewart auf SRF 1 im Treffpunkt, 10 Minuten nach den 10. Vom Eierbecher bis zum Kugelschreiber, wenn es um das Sammeln von Gegenständen geht, dann ist der Mensch erfinderisch. Oder Appenzeller Markus Osterwalder gehört zu den Sammlern. Er ist einer der ganz hartgesottenen Fans von Olympischen Spielen und hat in den letzten 24 Jahren kein Olympisches Spiel verpasst. Einfach gesagt, wo Olympia ist, dort ist auch er. In diesen Tagen ist er gerade aus Südkorea zurückgekommen, mit dem Gepäck jede Menge Souvenir, Plakat, Broschüren, Eintrittsbillet und Maskottli. Der 53-jährige Ostschweizer hat eine der grössten Olympiasammlungen weltweit. Der Sascha Zürcher hat ihn getroffen.
Auspackt hat er noch nicht all seine neuesten Olympia-Errungenschaften aus Südkorea. Am Boden eine Reisetasche, ein paar Plastiksäcke, erst ein weisses Plüschtier, etwa einen Meter gross, hat er anfangs aus seinem Fluggepäck für geklübelt.
Hier auf dem Tisch, der füllt fast einen Koffer. Der ist so orange.
Also das ist Maskottchen?
Das ist das Maskottchen von den Spielen, ja. Es gibt noch den Barnaby, das ist der von den Paralympics, aber den habe ich nicht in die Tasche reingebracht.
Der Markus Osterwalder kommt nie mit leeren Händen heim, wenn er von seinen Olympiareisen zurückkommt. Gut und gern 60'000 Objekte hat der Appenzeller bis jetzt zusammen. Darunter Original-Olympiamedaillen, offizielle Uniformen von Athletinnen und Athleten, magrosse Maskottchen, Plakat, Siegerdiplom oder Pins. Damit der 53-Jährige an den Olympischen Spielen in den offiziellen Souvenirshops zu dem kommt, den er auch braucht, schaut er im Internet schon lange vorher daheim, wo er was kann kaufen kann.
Vor der Öffnungsfirma muss ich alles erledigt haben. Und zwar aus dem Grund, weil nachher die Sachen nicht mehr da sind. Denn wenn man ein Set von 15 Stück will, also 15 verschiedene von jeder Sportart, dann nach dem zweiten Tag fällt die Sportart, dann am dritten Tag fällt zwei von dieser Sportart. Und darum muss ich schauen, dass ich da, damit ich dort nicht Stress noch zusätzlich habe, dass die Sachen schnell finde. Und dann habe ich das erledigt.
In Pyeongchang hat das gut geklappt, erzählt er weiter. Er hat alles bekommen, was er gesucht hat. Wenn es ums Design der einzelnen Sommer- und Winterspiele geht, dann ist der Markus Osterwalder ein absoluter Fachmann. Nicht umsonst macht er für das IOC im Frühling eine Ausstellung im Olympischen Museum zu Lausanne.
Piktogramm, das Logo, die Farben, der Look of the Game, wie sieht die ganze Erscheinung, Banden, Blachen, wie ist die Wegbeschreibungen, wie sind die Signalisationen allgemein, funktioniert sie nicht, das studiere ich.
Außerdem ist er an einem Buch dran, auch das in Zusammenarbeit mit dem IOC, wo das Design des Spiels von 1896, der erste Olympische Spiel überhaupt, bis 2020 analysiert.
Das ganze Design des Spiels, also wen sind die ersten Piktogramme auf dem Makro, warum sind sie entstanden, Plakate gehören dazu. Also alles, was grafische Umsetzungen sind, kommen dort rein, werden erklärt, wer hat sie gemacht. Also auch mit Interviews, die ich ganz einen Haufen gemacht habe mit diesen Designern.
Während der Olympischen Spiele, wie jetzt gerade Südkorea, wo noch 9 Tage war, hat der Markus Osterwalder jeden Tag 2 Wettkämpfe angeschaut. Aber dann sitzt er nicht einfach auf der Tribüne. Er sei immer auf Achs. Darum sei er zu Pyeongchang allein unterwegs gewesen.
Meine Frau ist da nicht so begeistert, weil es ist natürlich ein riesen Stress. Das ist keine Erholung. Das sind keine Erholungsferien und da kann man dann mal in einen Kaffee sein. Ich bin wirklich den Morgen bis Abend dran und ich bin am Abend nudelfertig.
Nicht nur Olympioniken müssen also trainiert sein, auch Fans wie der Markus Osterwalder, die müssen fit sein. Schliesslich hat er 10 von 12 Sportstätten angeschaut, dokumentiert und fotografiert.
Weil, ganz aus einem einfachen Grund, wenn die Spiele vorbei sind, dann wird alles abmontiert und das ist weg. Die Fotos, die ich brauche, und ich schreibe jetzt gerade ein Buch über das, die kann ich nur dem machen. Und darum muss ich gehen. Niemand kann mir die Bilder liefern.
Das Buchprojekt, das alle 2 Jahre mit den neuen Olympischen Spielen ergänzt wird, liefert ihm einen grossen Teil von seinem Einkommen. Den Rest macht er mit Olympia-Ausstellungen, die er konzipiert. Außerdem verkauft er immer mal wieder ein seltenes Stück, das er zweimal hat, an andere Sammler. So kommt zusätzlich noch ein schöner Batzen zusammen. Schliesslich stehen die nächsten Kosten schon an. Im Sommer in 2 Jahren geht es für den Olympia-Fan aus Herisau auf Tokio. Ein Olympisches Sommerspiel.
Tokio 2020. Das wären dann schon die 14. Olympischen Spiele, wo der Olympia-Fan Markus Osterwalder auf Schnäppli-Jagd geht. Der ganz grosse Traum von Markus Osterwalder wäre ein eigenes Museum. Warum wir Menschen so gerne sammeln, das möchten wir in dieser Stunde herausfinden und wir sammeln auch Geschichten von Menschen, die es geschafft haben, ein eigenes kleines Privatmuseum zu haben. Gehört ihr auch dazu? Dann meldet euch auf 0848 440 222 oder schreibt uns Mail ins Studio auf srf1.ch. Kurzer Blick noch auf Straßenverkehrsinfo SRF von 10.14 Uhr in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich, ab Schönbühl bis Kirchberg. Stockender Verkehr nach einem Unfall auf der linken Spur.
you got me right in your back pocket. You're smooth like whiskey, fine like wine. I love how you're making my blood sugar rise, my sweetheart.
Thomas Rhett, Sweetheart auf SRF 1 am 21 ab 10. Und wir haben noch frohe Botschaft aus Pyeongchang. Das Schweizer Girling-Team von den Männern hat gegen Kanada um Bronze gespielt und hat die Medaille jetzt geholt. Also die 12. nehmen mittlerweile schon 13. Medaille für die Schweizer Olympioniken. Details dann nach den 11 Nachrichten bei uns im Sport. Jetzt im Treffpunkt, da dreht sich alles um das Sammeln. Allerdings nicht das Sammeln von Medaillen, wobei das könnte man auch sammeln. Aber die einen sammeln natürlich so viele Gegenstände, dass sie nicht selten den Spruch hören, du könntest doch eigentlich ein Museum eröffnen mit all diesen Sachen. Ein paar machen das sogar. Sie eröffnen mit ihren gesammelten Gegenständen ein Privatmuseum. Die Maria Kaufmann aus Baden ist so eine. Seit sie 20 ist, sammelt sie Teddybären und heute betreibt sie zu Baden ein eigenes Teddybären-Museum und ist jetzt hier im Studio. Willkommen im Treffpunkt, Maria Kaufmann.
Hallo, Herr Siegenthaler.
Sagt mal, wie ist dazu gekommen, dass ihr von der, sage jetzt mal, normalen Sammlerin seid zu der Museumskuratorin geworden?
Ja, das klingt ja gut. Ja, es war einfach so, dass meine Bärensammlung langsam eine Dimension angenommen hat, die einfach in der Wohnung keinen Platz mehr hatte. Mhm. Aussichtslos. Und hat mich dann gleich schade, die nur in der Kiste zu haben. Und konnte aber nicht aufhören sammeln.
Also jetzt hat es ja wie zwei Varianten gegeben. Variante A, einfach aufhören sammeln. Variante genau. B, ein Haus bauen oder ein Museum eröffnen. Warum nicht aufhören?
Weil durch Sammeln habe ich ja immer mehr Wissen über die Teddybären, über die Firmen, über die Herstellung. Und das hat mich auch immer mehr gepackt. Und es hat mir einfach leid getan, diese schnussigen Kerle wegzugeben. Und dann habe ich, zum nicht aufhören sammeln, mich eigentlich selber ein bisschen betrogen und habe immer in allen Leuten gesagt, ja, ich mache halt eben einmal ein Museum. Mhm. Aber das war überhaupt nicht konkret damals, oder? Sondern einfach so ein Wunschtraum. Oder?
Aber der Traum ist ja Wirklichkeit geworden. Wie schwierig war es aber, eine Räumlichkeit nachher zu finden für das ganze Vorhaben?
Also das war sowieso das Schwerste am Ganzen. Ich konnte dann im 95 und im 96 Gastausstellung machen in zwei historischen Museen, in Frauenfeld und in Zug. Und das hat mir dann nur mal so richtig Kraft gegeben, weil ich gesehen habe, die Leute haben wahnsinnig Freude. Das wäre wirklich etwas, wo die Leute würden anschauen würden. Aber wo und wie zahlt man das? Wie macht man das? Ich bin ja absolut allein. Also das ist ganz schwierig.
Mhm, aber ihr habt es tatsächlich geschafft und habt ein eigenes Museum, dann quasi, man kann es nicht anders sagen, ihr habt eins aus dem Boden gestampft.
Ja, genau. Ja, durch einen glücklichen Zufall, weil es Inserat in der Zeitung war, es werde in Baden ein Altstadthaus verkauft und dann ist mein Telefon heiss gelaufen. Alle Freunde und Bekannten haben gesagt, hey, du hast ja immer erzählt, du willst ein Museum, jetzt musst du es machen. Jetzt hast du eine Gelegenheit. Mhm. Ja, und dann habe ich die Chance wirklich gepackt.
Alles gekauft und all die Bären nachher dorthin transportiert. Das klingt jetzt alles super, oder? Das ist eine super Geschichte von einem eigenen Museum, das da ist entstanden. Gibt es aber auch Schattenseite? Also ist es so, dass ihr kaum mehr Zeit habt? Oder das
ja, es kostet? Ist einfach ein Lebenswerk, weil man kann nicht einfach ein Museum einrichten und meinen, so zurücklehnen, jetzt habe ich es gemacht. Mhm. Oder? Weil man muss sich immer überlegen, was mache ich denn jetzt, dass die Leute wiederkommen? Die, die es schon mal gesehen haben, wieso kommen die ein zweites Mal? Oder wieso erzählen die das weiter? Und dann muss man auch überlegen, was mache ich? Sonderausstellungen, Spezialangebote für Kinder und. Das ist ein Haufen Arbeit.
Wie sieht das aus in diesem Museum? Für die, die jetzt, nehme ich an, doch viel noch nicht der war im Teddybären-Museum. Wie sieht das aus?
Also es ist auf 3 Etagen, es hat mehrere Räume und die meisten Sachen sind in Vitrinen, wo man den Schwager gebaut hat damals. Es sind so Glasvitrinen. Und es ist alles das, finde ich eben das Lustige daran, szenisch ausgestellt.
Das heisst?
Das heisst zum Beispiel, Neumann ist der Doktor. Und die ganz alten, ramponierten Bären, die abgeliebten, sitzen im Wahrzimmer. Und dann hat es medizinische Geräte. Und im Wahrzimmer hat es noch Spielsachen für die kleinen Bären und eine Krankenschwesterbär. Und Neumann ist noch eine Operation, wo ein Bär den Bauch gerade aufgetan wird. Und so darstelle ich Szenen darstellen. Und die Bären, die wirken aufeinander und die schauen einander an. Also man hat dann wirklich das Gefühl, wenn man reinschaut, das sei eine Momentaufnahme aus dem Bärenleben.
Es ist also viel Herzblut drin, das hört man euch auch an, ja. Wie sie schon das Ganze inszeniert hat dort in Baden. Grosse Frage natürlich, und das ist ja doch nicht so ein Detail, kann man mit einem privaten Museum Geld verdienen?
Nein, unmöglich. Also ich kann sowieso nur rechtfertigen, indem ich mir sage, andere Leute haben auch Hobbys, die kosten. Mhm. Nein, es ist einfach meine Liebe. Ich finde es toll, wenn Menschen kommen und begeistert sind, aber finanziell ist es natürlich nur ein Defizit.
Ah, das ist jetzt fast ein bisschen trauriger Schluss.
Nein.
Aber es ist ja wirklich auch eine Freude für euch, das Ganze zu betreiben.
Ja, Freude überwiegt.
Besten Dank für den Moment. Maria Kaufmann, als 20-Jährige hat sie also auf Teddybären sammeln und hat heute ein eigenes Museum und führt das mit viel Herzblut. Aber warum sammeln wir Menschen eigentlich so gern? Das sagt uns jetzt ein Fachmann hier im Treffpunkt. Spannend ist, der Psychologe sagt, wer nicht sammelt, der stirbt. Was er damit meint, in ein paar Minuten.
war's für uns doch nicht. Du und ich, das war einfach unschlagbar. Ein Paar wie Blitz und Donner. Und immer nur auf brennend heißer Spur. Wir waren so richtig Freunde für die Ewigkeit. Es war doch klar. Bis es dunkel war. Und dann war's passiert, hab es nicht kapiert, ging alles viel zu schnell. Doch zwei wie wir, die dürfen sich nie verlieren.
Der Udo Lindenberg Horizont darf SRF 1. Kurzer Blick auf die Strasse. Verkehrsinfo SRF von 10.34 Uhr in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich ab Grauholz bis Kirchberg Stau nach einem Unfall auf der linken Spur. In der Region Basel auf der A18 Richtung Hagnau ab Rheinach Süd bis Muttenz Süd Stau. Der Schänzli-Tunnel ist wegen Unterhaltsarbeiten gesperrt. Sammeln, bis man plötzlich ein eigenes kleines Privatmuseum hat. Um das geht es im Treffpunkt von heute. Warum sind wir eigentlich scharf auf Gegenstände und sammeln, bis wir nicht mehr aufhören können?
Es gibt keinen Menschen, der nicht sammelt. Sammeln ist ein Urtrieb, weil wir das Jahr Millionen gemacht haben und in der Entstehungsgeschichte des Menschen. Und wer nicht sammelt, stirbt.
Sagt der Psychologe, der Thomas Estermann aus Aarau. Wer nicht sammelt, stirbt. Ein Satz, der seine Anfänge tief in unserer Vergangenheit hat, meint der Thomas Estermann weiter und hat uns dann auch noch erzählt, was ihm das Sammeln eigentlich so gibt.
Früher, als der Mensch in den Steppen gelebt hat, der Urmensch hat natürlich Nahrungsmittel gesammelt, nützliches Holz, nützliche Steine. Das hat ihm Überleben gedient und darum gibt ihm das Sicherheit, Befriedigung. Heute sammeln wir natürlich vielleicht Kaffeedeckel oder Briefmarken, das dient nicht mehr im Überleben. Gibt aber auch eine gewisse seelische Befriedigung, dass ich von etwas besonders viel habe, dass ich das einordnen kann, dass ich das aufbewahren kann, dass das eine Spur hinterlässt, dass meine Sammeltätigkeit kann ausgestellt werden zum Beispiel.
Maria Kaufmann, zu Gast bei uns im Treffpunkt, führt das privates Teddybär-Museum zu Baden. Wir haben es vorhin schon kurz gehört. Seht ihr euch in dieser Aussage vom Psychologen Thomas Estermann?
Ja, zum Teil sehe ich mich da schon drinnen. Das stimmt schon. Das mit den Spuren hat ja bei mir auch damit zu tun, dass ich auch immer ein bisschen auf der Suche bin nach den Spuren, die unsere Vorfahren hinterlassen haben. Mhm. Und ein Teddybär, der Spuren zeigt vom Geliebtwerden, vom Gespieltwerden damit, der spricht mich mehr als etwas Neues, das ich im Laden gehe posten.
Der Mensch sammelt von Natur aus. Was denkt ihr, ist laut Thomas Estermann das, was die Menschen am meisten sammeln? Was könnte das sein?
Ja, das finde ich jetzt noch schwierig. Ich denke, es werden billige Sachen sein, wo man eben wirklich dazu kommt. Darum können ja auch Grosskonzerne so mit so Sammelpunkten die Leute immer wieder packen. Oder?
Zum Beispiel also Sammelpunkte, die wir sammeln. Es ist relativ nah bei dem, aber es ist einfacher, als man denkt. Das Häufigste, was wir Menschen sammeln, ist rund und flach, sagt der Psychologe.
Das häufigste Sammelgut ist Geld. Wir alle, fast alle, sammeln Geld, weil sonst könnten wir gar nicht überleben. Andere Sammelgüter sind Erlebnisse. Ne? Sommerferien sammeln wir, sexuelle Episoden werden gesammelt. Es wird ganz, ganz viel. Wir sind dauernd am Sammeln und am Jordnen.
Wir sammeln und sammeln und sammeln. Die einen so viel, bis sie am Schluss sogar ein eigenes kleines Privatmuseum oder eine Privatsammlung haben. Silvio Flückiger, haben wir weitere Beispiele von so kleinen, herzigen Privatsammlungen?
Ja, der Hans-Rudolf Segesser aus Rotrist hat uns angerufen. Er hat eine grössere Sammlung zum Thema moderne Medizingeschichte ab 1750 und er hat weit über 100 verschiedene Gegenstände und stellt die einerseits im Internet auf der Homepage aus, andererseits hat er manchmal auch die Chance, die Sachen können in einem Museum zu zeigen. Dann hat uns jemand angerufen, der seit neuestem in Freiburg ein Velomuseum hat. Zeigt wird die Geschichte vom Veloclub, der ist 1905 gegründet worden und man sieht in diesem Museum so die Entwicklung des Velorennen von Anfang an bis heute.
Danke, Silvio Flückiger, Treffpunktredakteur für den Moment. Antoinette Konzen hat übrigens noch angerufen aus Hospital. Sie möchte im Sommer, wenn dann alles klappt, ein interaktives Plundermuseum eröffnen mit allen möglichen Gegenständen, die sie so hat können erben und übernehmen von ihren Verwandten oder vom Vater, zum Beispiel alte Ski. Jetzt denkt man vielleicht, warum soll ich das anschauen? Speziell ist bei ihr, sie würde das Zeug auch ausleihen zum Brauchen, zum Beispiel alte Ski, dass man mit denen mal eine Stunde kann Skifahren oder auf einer alten Schreibmaschine einen schönen romantischen Liebesbrief. Brief schreiben. Eine gute Idee, wieso nicht? Vielleicht klappt es mit dem interaktiven Plundermuseum in Hospital. Eure Privatmuseengeschichten gerne jetzt auf 0848 440 222 oder via Mail ins Studio auf srf1.ch.
Little hands. beautiful dawn. Lights up the shore for me. There is nothing else in the world. I'd rather wake up and see with you. Beautiful dawn. I'm just chasing time again. Thought I would die a lonely man in endless night. By now I'm high, running wild among all the stars and by melts with the stars again. Do you remember the day when my journey began? Will you remember the end of time? Beautiful dawn, you're just blowing my mind again.
Blunt. Hi, da fässt er ein Viertel vor Elfi. Es geht um private Museen. In dieser Stunde Treffpunkt. Und jetzt haben wir gerade Lilian Frey angerufen. SRF 1-Hörerin von Gsteig-Wyler im Berner Oberland oberhalb von Interlaken. Und sie hat mir gesagt, sie sammelt Kühe. Guten Nachmittag, oder guten Vormittag, besser gesagt,
guten Frau Frey. Guten Vormittag.
Sie sammelt Kühe. Und dann habe ich natürlich als erstes gefragt, ja, echte Kühe. Und dann hat er gesagt, nein, mit 4000 Kühen würde das ein bisschen schwierig werden.
Absolut.
Sagen mal, was sammelt ihr für Kühe?
Alles, also zuerst einmal all die Gebrauchsgegenstände, also Möbel, Bettwäsche, Kleider, Geschirr, Lampen, Teppiche und dann natürlich auch die wunderschönen Kuhobjekte, also aus allerhand für Skulpturen, Wandbälle, Bilder von richtigen Künstlern.
Also es muss aber immer irgendetwas mit Kühen zu tun haben?
Absolut, mal. Es muss jedes Mal, und vor allem, ich nehme nur Kühe mit Hörner.
Aha.
Ja.
Und warum nur die? Sieht die besser aus?
Genau, die Kühe, die haben Hörner. Mhm. Und wir tun das leid, wenn man denen die Hörner wegnimmt.
Also 4'000 verschiedene Gegenstände, die irgendetwas mit Kühen zu tun haben. Was ist so das grösste Objekt? Oder habt ihr auch so eine lebensgrosse Kuh quasi?
Nein, nicht. Die Kalbparade-Kühe, die in Zürich mal ausgestellt sind, die habe ich in kleinerer Form. Aber eine lebensgrosse habe ich nicht.
Fehlt noch, je nachdem.
Ja, jetzt ganz genau. Eine Garten hätte ich, um sie aufzustellen. Aber
ja, das braucht vor allem immer viel Platz. Jetzt ist ja so, der hat
ja,
ein vierstöckiges Haus, hat er mir schon gesagt. Allerdings hat er noch gerade kein Museum, aber wäre das mal die Idee, dass ihr ein Museum eröffnet?
Ja, aber das ist ein bisschen schwierig, weil das ist gleichzeitig mein Wohnraum. Ich wohne dort drinnen, oder? Und wenn ihr Alltag Leute rein- und rauslaufen, das ist ein bisschen schwierig.
Gut, dann könnt ihr die Eintritt nehmen.
Ja, nein, es geht mir nicht ums Geld. Oder? Aha, nein, es ist einfach, wenn wir, das ist ja gleichzeitig auch mein Lebensbereich. Oder?
Das ist klar. Es ist irgendwo eine Privatsphäre, und Monika, absolut verständlich. Frau Frey, es ist so, nächste Woche haben wir bei uns auf srfface.ch eine Fotoaktion, wo wir genau aber so Sammlungen möchten zeigen. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr dort sehr gerne mitmachen. Macht schnell ein Foto von den besten paar Gegenständen, die ihr habt, und schickt es ein auf srfface.ch und dann sehen wir euer Bild vielleicht von euren Kühen.
Ja, das wäre ein bisschen schwierig, weil ich habe kein so ein modernes Fotoapparat und habe auch kein PC.
Auch nicht? Ja gut, irgendwie, vielleicht schaffen wir es ja doch irgendwie. Aber merci vielmal für einen Moment, Liliane Frey, für eure Geschichte und für das Erzählen über eure Sammlung. Und vielleicht eröffnet ihr es ja doch nochmal euer Kuhmuseum.
Ja, das kann schon sein.
Je nachdem, einen schönen Tag euch.
Ich danke Ihnen, Ihnen auch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Her hair is soft and her eyes are so blue. She's all the things a girl should be, but she's not you. She knows just how to make me laugh when I feel blue. She's everything man could want, but she's not you. It almost feels the same. I gotta stop myself from whispering your name. She even kisses me like you used to do, and it's just breaking my heart, 'cause she's not. Just breaking my heart, 'cause she's not you. And when we're dancing, it almost feels the same. I've gotta stop myself from whispering your name. She even kisses me like you used to do, and it's just breaking my heart, 'cause she's not you. And it's just breaking my heart, 'cause she's not you.
She's not you, Elvis Presley, darf SRF 1. Aus einer privaten Sammlung wird plötzlich ein Privatmuseum. Im Treffpunkt haben wir euch schon mitgenommen in ein Teddybär-Museum, in ein Olympia-Museum, zu jemandem, der ganz viele Sachen sammelt, die mit Kühen zu tun haben und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es nochmal so eine Geschichte, die schon fast unglaublich ist. Angefangen hat alles in den 70er Jahren. Der Rudi Karrer hat auf Jeans sammeln, eine nach der anderen. Und heute stellt er sie in Zürich in einem Dachstock aus.
Ich sammle seit 43 Jahren Jeans. Es hat jetzt 8'000 Hosen und 6'000 Jacken hier, von den 50er Jahren bis heute. Es hat auch sehr viele Jeans hier mit grossen Abnutzungsspuren. Zeigen von vorher nachher, wenn neue Jeans, wenn man die stark eintreibt, wie die am Schluss aussieht. Und das tut ja auch die Einzigartigkeit ausmachen, weil jeder Mensch trägt Jeans individuell ein und reflektiert einen Teil der Geschichte von einem Menschen.
Und um so ein kleines privates Jeans-Museum zu führen, braucht es natürlich viel Herzblut, erzählt der Rudi Karrer. Plötzlich werde ich auch zu einem Museumskurator.
Man muss sich schon Gedanken machen, wie will man es führen und wer will man ansprechen, wer ist das Zielpublikum. Das ist ganz wichtig. Also, sonst bleibt es wirklich nur auf Stufe Hobby. Also nur, das ist nicht abwertend, aber einfach, wenn man möchte, auch eine gewisse Ausstrahlung oder etwas bewirken, dann ist es wichtig, dass man sich bewusst ist, was hat man und wie will man es präsentieren und wie will man die Leute erreichen.
Der Rudi Karrer macht bis heute alles alleine. Seine Museumsbesucher sind auch so unterschiedlich wie seine Jeans-Geschichten. Schulklassen kommen, aber auch Fans aus der ganzen Welt finden den Weg in Zürcher Dachstock von einem Mehrfamilienhaus. Daran verdienen tut er nichts. Im Gegenteil, er legt drauf.
Ja, es ist eben auch ein Punkt, der sehr schwierig ist für mich. Es ist immer noch wie ohne Sponsoren, auch keine öffentliche Unterstützung. Und ich habe jetzt eben nur schon die Raummiete ist 10'000 Franken im Jahr, plus dann noch 2, 3, 4 Messebesuche im Jahr und noch hier und da ein paar Ankäufe von Jeans. Dann habe ich ein Gesamtbudget von 20'000 im Jahr und das ist alles von mir selber privat gezahlt.
Der Rudi Karrer, der will mit seinen 14'000 Jeans, Jeanshosen, Jeansjacken nicht unbedingt im Dachstock bleiben. Er hat grosse Träume, wie damals, als er als 13-Jähriger hat angefangen mit Jeans sammeln.
Der grösste Traum für das Museum wäre für mich jetzt, in den nächsten 5 Jahren das können einerseits als unabhängige Stiftung oder Verein zu führen, umzustellen. Also ich will das loslösen von mir, von meiner Person selber. Und dass ich mindestens 500 Quadratmeter hätte, wo man könnte einerseits einen fixen Teil ausgestellt haben und dann einen Teil mit Wechselausstellungen. Der Traum wäre wirklich, ein richtiges Museum daraus zu machen, wo man auch offizielle Öffnungszeiten hat und nicht einfach nur offen auf Anfrage.
Rudi Karrer. Er geht nicht auf und glaubt immer noch an seinen Traum. Bis dahin sammelt er ganze Bananenkisten voll Jeans, stellt sie aus oder stapelt die Kiste auf bis zu 4 Meter hohen Türmen. Maria Kaufmann, ihr seid jetzt während dieser Stunde bei uns zu Gast gewesen. Im Treffpunkt habt ihr mitbekommen, was die Leute alles sammeln, zum Teil auch ausstellen. Ihr selber habt ein Teddybär-Museum und habt für das extra ein Haus gekauft in Baden. Was gebt ihr den Leuten für einen Tipp, die ihre private Sammlung auch gerne mal möchten ausstellen?
Also ich denke, dranbleiben. Dranbleiben ist das Wichtigste. Und es schon auch einmal vielleicht ausprobieren. Also ich habe ja das Glück gehabt, ich konnte in historischen Museen einmal Sonderausstellungen machen. Dann sieht man, habe ich genug wahr? Spricht es die Leute überhaupt an? Ist es nachhaltig? Hat es nachher noch Leute, die sagen, oh, das war eine tolle Ausstellung? Oder ist es viel zu einseitig? Man kann nicht nur einen Teilbereich ausstellen. Also ich habe zum Beispiel auch müssen neben meinen Teddybären noch Spielmöglichkeiten für Kinder haben. Ich mache Sonderausstellungen, die dann Randgebiete zeigen. Ich habe eine Sonderausstellung gemacht über Gründerin von den Steiftieren. Man muss immer wieder andere Sachen zeigen, damit die Leute kommen. Es langt nicht, wenn man eine schöne Sammlung hat, wo ganz wenig Leute vielleicht Freude haben. Man muss ein breites Publikum können ansprechen.
Und das Verrückte ist ja, oder? Es wird ja fast so ein bisschen vom Hobby wird man zu einem Geschäftsmann oder zu einer Geschäftsfrau. Wo kann man sich Hilfe holen, wenn man vielleicht mal irgendwo anstößt?
Also ich habe mir nie eine konkret Hilfe holen. Das ist ein Prozess. Das ist bei mir über Jahrzehnte gegangen. Das geht einfach nicht von einem Tag auf den anderen. Dass sich der Traum lässt verwirklichen, das ist ein richtig langer Weg.
Danke vielmals für euren Besuch hier im Studio. Maria Kaufmann, zum Schluss von diesem Treffpunkt noch ein Zitat. Es ist ein kurzes. Der Johann Wolfgang von Goethe, der hat mal gesagt, Sammeln sind glückliche Menschen. Stimmt's, Maria Kaufmann?
Aber ganz sicher. Die glücklichen Stunden in meinem Leben, sie haben sicher mit Sammeln zu tun gehabt. Und das ist auch da, wo eigentlich das Ganze wertvoll und sinnvoll macht. Die glücklichen Stunden.
Don't stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. You'll be here in my heart.
explain. Well, I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all.
Phil Collins, You'll Be In My Heart. Am Schluss von dieser Treffpunkt-Sendung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.